SWR 2 aktuell.
Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Pflegeberufe müssen deutlich aufgewertet werden. Nicht nur beim Gehalt, fordert die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg will ab kommenden Montag die Maskenpflicht an Schulen lockern. Der Philologenverband sieht das sehr kritisch. Und die stark steigenden Energiepreise rufen die EU-Kommission auf den Plan. Über die Maßnahmen aus Brüssel berichten wir auch gleich. Die Menschen bei uns werden immer älter. Gleichzeitig steigt die Geburtenrate nur sehr gering. Unsere Gesellschaft ist längst überaltert. Das bringt nicht nur Probleme bei der Finanzierung der Rente, sondern auch bei der gesundheitlichen Versorgung. Dort allerdings hat das weniger mit dem demografischen Wandel zu tun, sondern vielmehr mit den schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege. Seit dem Vormittag diskutieren 1500 Teilnehmer auf dem Deutschen Pflegetag, digital und analog, über ihre Erfahrungen in der Pflege und über ihre Erwartungen an die Politik. Auf dem Pflegetag hat Gesundheitsminister Spahn die bisherigen Bemühungen der Politik betont.
Wir haben so das Gefühl, wir haben mit vollen Rohren aufs Problem gehalten sozusagen. Wasser am Arsch. Und viele Pflegekräfte haben im Alltag das Gefühl, das waren höchstens Tropfen auf dem heißen Stein.
Der Deutsche Pflegerat fordert wegen des Personalmangels in der Pflege ein deutlich höheres Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte aller Bereiche. Die Vorsitzende Christine Vogler dazu.
Untersuchungen zeigen, dass die Verantwortungs- und Belastungssituation von Pflegenden anderen Berufen entspricht, die einem Gehalt von 4.000 Euro zugeordnet sind. Die Realität sieht anders aus. Pflegende starten oft mit einem Einstiegsgehalt von 2.400 Euro brutto.
Schildert die Vorsitzende des Deutschen Pflegerats Christine Vogler. Der Pflegerat fordert also mehr Investitionen, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Im SWR-Tagesgespräch spreche ich mit Dr. Markus May. Er ist Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und hat den Deutschen Pflegetag mitorganisiert. Herr May, wo sehen Sie derzeit das größte Problem für die Menschen, die in der Pflege arbeiten?
Das größte Problem für die Menschen, die in der Pflege arbeiten, ist, dass es einfach nicht genug davon gibt und auch nicht genug, die ausreichend qualifiziert sind, dass halt eine wirklich gute Versorgung der Bevölkerung auch mit gutem Gewissen sichergestellt werden kann.
Liegt es denn einfach nur an der schlechten Bezahlung, dass zu wenig junge Menschen sich für diesen Beruf begeistern können?
Ich denke, es liegt nicht nur an der schlechten Bezahlung, es liegt auch daran, dass einfach die Arbeitsbedingungen so sind, dass man während seiner Arbeit so im Stress ist, dass man keine Zufriedenheit einfach mehr aufbauen kann. Das ist so ein schöner Beruf. Man hat mit Menschen zu tun, man kann andere Menschen unterstützen und sie erleben halt kontinuierlich, dass sie nicht das machen können, was die Menschen benötigen würden. Und das macht die Leute auch unzufrieden. Und deswegen ist es nicht nur der Lohn, sondern es sind auch die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Problem.
Die Probleme sind aber schon seit Jahren bekannt, haben sich durch Corona eher noch verschärft. Woran liegt es denn, dass da nichts passiert?
Ich denke, es liegt zum einen daran, dass die Politik das immer noch nicht richtig verstanden hat, um was es hier eigentlich geht. Ja, man versucht mit Flästerchen im Prinzip das System so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, aber man versäumt es, wirklich den großen Blick darauf zu nehmen. Wir haben jetzt eine nächste Legislaturperiode und wir haben schon die Befürchtung, dass die Sachen, die wir in der alten Legislaturperiode gemeinsam ja auch erarbeitet haben, dass die in die nächste Legislaturperiode erstmal gar nicht drüber gerettet werden. Und das wäre schon mal eine Voraussetzung. Da gibt es schon viele Sachen, da gibt es hunderte von Seiten im Prinzip, was man tun muss. Das ist teuer, das ist sehr viel Arbeit und das muss man im Prinzip jetzt möglichst schnell angehen.
Das heißt, Sie bauen auch auf die neue Regierung. Gesundheitsminister Spahn hat aber auch noch gesagt, die Pflegenden müssten selbst für mehr Geld und Personal sorgen. Ist es nicht ein bisschen zu einfach, das auf die Gewerkschaften oder auf die Pflegenden selbst zu schieben?
Natürlich ist es einfach, das auf die Pflegenden zu schieben. Das ist aber auch nicht ganz verkehrt. Im Prinzip müssen wir uns als Pflegefachpersonen auch dafür einsetzen, dass wir eine gute Versorgung der Gesellschaft leisten können. Aber die Gesellschaft hat die Hauptaufgabe, das sicherzustellen. Aber sie hat uns anzuhören und sie hat die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir die Möglichkeit haben, auch unsere Ideen einzubringen.
Auf die Pflege kommen ja in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge zu. Wie kann denn dieses demografische Problem gemeistert werden, personell und auch finanziell? Da muss ja noch viel mehr Geld in die Pflege fließen.
Das ist ja ein doppeltes Problem. Die geburtenstarken Jahrgänge führen ja zum einen dazu, dass es natürlich die pflegebedürftigen Anzahl steigt und zum anderen auch die Anzahl derjenigen, die professionell pflegen, zurückgeht. Bei uns in Rheinland-Pfalz, wir haben in den nächsten 10, 15 Jahren ca. 35% aller Pflegekräfte, die in den Ruhestand gehen. Und im Prinzip ist das auch deutlich eine Geldfrage. Wo das Geld herkommt, ist egal, ob es über die Sozialversicherung kommt oder über Steuerfinanzierung, aber es muss erheblich mehr ins System gesteckt werden, als das heute der Fall ist. Und wir reden da, wenn man im Beitragspunkt das ausdrücke der Pflegeversicherung, nicht nur von 0,1%, wie das jetzt passiert ist, sondern von 3, 4, 5%. Und dann sind wir dort, dass wir genug Geld haben, um auch eine einigermaßen gute Pflege sicherzustellen, wenn es uns dann gelingt, auch das Personal dafür zu bekommen.
Zum Deutschen Pflegetag war das Markus May, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Er hat den Deutschen Pflegetag mitorganisiert und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Der Afghanistan-Einsatz war der längste und gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr mit insgesamt 59 Toten. Und er endete mit einer hektischen Evakuierungsaktion. Lange hat sich die Politik schwer mit einer offiziellen Würdigung getan. Bei der Ankunft der Heimkehrenden im niedersächsischen Wunstorf am 30. Juni war kein Politiker zur Stelle, um sie in Empfang zu nehmen. Nach 3,5 Monaten ist es heute nun soweit gewesen mit der großen Ehrung durch die Politik. Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben am Nachmittag bei einem Abschlussappell zu den Soldaten und Soldatinnen gesprochen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich selbstkritisch geäußert.
Während Sie, die Soldatinnen und Soldaten, vor Ort in Afghanistan waren, über viele Monate die Auseinandersetzung vor Ort als Krieg erlebt haben, haben wir uns in Deutschland vor allen Dingen darum Gedanken gemacht, ob man diesen Zustand beim Namen nennen darf oder nicht.
Sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Politik ehrt die Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren. Aber das Gedenken kann die Aufarbeitung nicht ersetzen, meint Kai Küstner in seinem Kommentar.
Die Politik verbeugt sich vor den Soldatinnen und Soldaten. Endlich. Es ist eine Demutsgeste, die wichtig ist. Für die Familien und Freunde der 59 in Afghanistan Gefallenen. Für die Traumatisierten, in deren Köpfen die Bilder vom Einsatz auch heute noch als Horrorfilm-Dauerschleife laufen. Für jene, die sich nach der Taliban-Machtübernahme jetzt die quälende War-alles-sinnlos-Frage stellen. Dabei ist die Ehrenbezeugung von Seiten der Politik auch ein Stück Wiedergutmachung. Weder die Verteidigungsministerin noch die Kanzlerin noch sonst eine Politikerseele ließ sich am Rollfeld blicken, als die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten Ende Juni im niedersächsischen Wunstorf landeten. Und das nach 2 Jahrzehnten in Afghanistan. Dieses Versäumnis hat viele Veteraninnen und Veteranen wütend gemacht. Es hat sie frustriert. Es hat jenes verheerende Bild in ihren Köpfen zementiert, dass sich ohnehin kaum jemand für ihren lebensbedrohlichen Einsatz je interessiert hat. Das ist kein Wunder. Angesichts einer Kanzlerin, die sich das toxische Thema Afghanistan in ihrer Amtszeit vom Leib gehalten hat, wo sie nur konnte. Angesichts einer politischen Führung, die über Jahre mehr damit beschäftigt war, dem Einsatz kaschierende Schminke aufzutragen, als die Öffentlichkeit über Motivation, Ziele und Gefahren wirklich aufzuklären. All dies kann ein einziger Tag nicht ungeschehen machen. Und es wäre auch gar nicht im Interesse der Bundeswehr, wenn die Politik nun in der Verneigungspose erstarrt und ansonsten weitermacht wie bisher. Entscheidend ist, dass der Tag des Gedenkens nicht zum Tag des Schlussstrichs wird. Entscheidend ist, dass man sich nun ernsthaft auf den Pfad der Fehlersuche begibt und diesen erst wieder verlässt, wenn man Lehren für zukünftige Einsätze oder laufende wie den in Mali gezogen hat. Und aufzuarbeiten gibt es eine ganze Menge. Für die Politik genauso wie für die Truppe selbst übrigens, die ihren Auftrag, wie ihr Ministerin Kramp-Karrenbauer nun noch einmal bescheinigte, offenbar als erfüllt ansieht. Wie konnte es passieren, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten in Kunduz anfangs gemütlich spazieren gehen konnten, dann aber das Einsickern der Taliban nicht verhinderten? Und diesen dann 2009, 2010 täglich in Gefechten gegenüberstanden. Wie konnte es passieren, dass einige wenige Afghanen sich während der internationalen Präsenz prächtige Paläste in Kabul bauten und Gelder plastiktütenweise außer Landes brachten, während heute jeder dritte Afghane hungrig ins Bett geht? Wie konnte es passieren, dass offenbar kaum jemand kommen sah, wie sehr sich die afghanische Armee vom Westen nach dem Hals-über-Kopf-Abzug im Stich gelassen fühlte und wie blitzartig die Taliban dann die Macht an sich rissen? Bundespräsident Steinmeier hat recht, wenn er gerade jetzt sagt, wir müssen über Afghanistan reden. Für dieses Gespräch kann der Tag des Gedenkens nur der Ausgangs, nicht der Endpunkt gewesen sein.
Das Gedenken an den Afghanistan-Einsatz kann die Aufarbeitung nicht ersetzen. Ein Kommentar war das von Kai Küstner. Sie hören SWR aktuell am Mittwochabend, 18.15 Uhr. Für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ist es ein großer Gewinn, da sie sich in Anführungszeichen ganz normal in der Schule treffen können. Der Präsenzunterricht unter Corona-Schutzmaßnahmen wie Masken und Abstand ist der neue Normalfall. Einige Länder wollen jetzt noch mehr Normalität. In Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht derzeit nur im Schulgebäude, nicht aber auf dem Platz oder im Hof. In Baden-Württemberg soll nach der neuen Corona-Verordnung ab dem 18. Oktober die Maskenpflicht im Unterricht wegfallen. Der Philologenverband Baden-Württemberg steht diesen Plänen sehr skeptisch gegenüber. Mit dem Landesvorsitzenden Ralf Scholl will ich darüber sprechen. Herr Scholl, warum halten Sie den Schritt für verfrüht?
Ganz einfach, wenn man sich Länder anguckt, in denen die Maßnahmen zurückgefahren worden sind, wie zum Beispiel Thüringen, wo die Maskenpflicht vor 3 Wochen abgeschafft wurde und zusätzlich auch noch die Testpflicht von 2 Tests pro Woche, da explodieren die Corona-Zahlen an den Schulen fröhlich vor sich hin. Bei den 5- bis 14-Jährigen gibt es dort mittlerweile einen Kreis mit einer Inzidenz von über 1200, einen anderen bei 980. Gut, von einer Abschaffung der Testpflicht ist in Baden-Württemberg nicht die Rede, aber mit dem Testen kommt man immer nur der Pandemie hinterher. Wir sind der Meinung, die Maskenpflicht ist ganz, ganz wesentlich, weil ja alle Schüler unter 12 Jahren komplett ungeimpft sind und die 12- bis 17-Jährigen jetzt maximal zu einem Drittel geimpft sind.
Die Befürworter von Lockerungen sagen, dass Kinder kaum zum Infektionsgeschehen beitrügen. Das ist für Sie kein Argument, oder?
Nein, denn die Zahlen sprechen meiner Meinung nach eine andere Sprache.
Ist ganz offensichtlich.
Ich habe mir die Zahlen sehr genau angeguckt. Bei den Impfdurchbrüchen ist es tatsächlich so, dass der Anteil der schweren Erkrankungen gleich hoch ist wie bei den Nicht-Geimpften.
Ganz offensichtlich sind
nur sehr viel weniger Erkrankungen.
Ganz offensichtlich sind ja jetzt die Kinder die Gefährdeten. Argumentiert wird ja, dass gerade aus pädagogischer Sicht eine weitgehende Normalität für die Schüler so wichtig sei. Sehen Sie das nicht genauso?
Doch, das sehen wir natürlich genauso. Klar ist es aus pädagogischer Sicht besser, wenn keine Masken getragen werden. Ich beneide keinen Sprachlehrer, der Anfangsunterricht in Englisch oder Französisch machen soll und dann ein TH beibringen soll, ohne dass man den Mund sehen kann und ohne dass er den Mund bei den Kindern sehen kann. Aber erste Priorität muss doch haben, dass unsere Schulen die komplette Zeit in diesem Schuljahr, das ganze Schuljahr hindurch geöffnet bleiben. Alles, was dann wieder auf Schulschließungen rausläuft, das ist unendlich viel schlechter.
Das heißt, Sie fordern eine Maskenpflicht über die Herbstferien hinaus. Die baden-württembergische Landesregierung sieht das offenbar anders. Was haben Sie denn dagegen in der Hand?
Zum einen die Empfehlung des RKI, die für die Schulen ganz eindeutig lautet, Maskenpflicht bis ins Frühjahr hinein, bis nämlich die vierte Welle wirklich vorbei ist.
Appellieren Sie denn an die Schulen, die Maskenpflicht in eigener Regie weiterzuführen? Ist das möglich?
Das dürfen die Schulen ja nicht. Wenn die Maskenpflicht vom Kultusministerium aufgehoben ist, möglich ist, ist an den Verstand und den Selbstschutz der Schülerinnen und Schüler zu appellieren und sie zu bitten, die Masken freiwillig aufzuziehen. Mehr ist nicht möglich.
Auch an den Hochschulen kommen ja zigtausende junge Menschen wieder zusammen. Haben wir da nicht das gleiche Problem, wenn bei den Masken gelockert wird?
Im Prinzip ja. Das Einzige, was an den Hochschulen ist, wenn sie da in Hörsälen sind, die haben im Normalfall ja sowieso keine Fenster, sondern raumlufttechnische Anlagen. Da kann ich nur hoffen, dass die dann eben entsprechend mit HEPA-Filtern ausgerüstet sind, sodass dort wenigstens ein genügend häufiger Luftaustausch da ist. Aber das muss ich eben auch schon sagen. Aus der Stuttgarter Raumluftstudie kam ganz eindeutig heraus, der hatte untersucht an 10 verschiedenen Schulen jeweils einen Raum. Und in 5 dieser Räume war es nicht möglich, innerhalb von 5 Minuten einen kompletten Luftaustausch herzustellen. Der Luftaustausch dauerte zum Teil bis zu 20 Minuten. Ein einfacher Luftaustausch. Das RKI empfiehlt einen 5- bis 6-fachen Luftaustausch pro Stunde. Und wenn ich das hochrechne, dann betrifft das etwa die Hälfte aller Schulräume in Baden-Württemberg. Und da muss ich dann eben sagen, genau das ist der Grund, warum man Masken aufziehen sollte. Denn Professor Stergianopoulos hat ja in seiner Studie auch sehr schön nachgewiesen, wenn man die Masken abzieht, ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit rund 3-mal so hoch.
In Baden-Württemberg soll nach der neuen Corona-Verordnung ab dem 18. Oktober die Maskenpflicht im Unterricht wegfallen. Heftige Kritik kommt von Ralf Scholl, dem Landesvorsitzenden des Philologenverbandes Baden-Württemberg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. In Rheinland-Pfalz wird seit heute das erste Geld aus dem Bund-Länder-Hilfsfonds für den Wiederaufbau in den Flutgebieten ausgezahlt. Eine große Zahl an Hilfsanträgen sei bereits bewilligt worden, bestätigt das rheinland-pfälzische Finanzministerium. Es gehe um insgesamt 4 Millionen Euro. Im SWR hat sich Umweltministerin Anne Spiegel heute dazu geäußert.
Mein Eindruck ist, dass jetzt vom ersten Zwischenfazit die Gelder zum Glück ankommen. Es wurden über 8.300 Anträge gestellt, 2.000 schon fertig bewilligt. Allerdings muss man sehen, Hausrat, dort gehen die Anträge deutlich schneller, als wenn es jetzt um ein ganzes Grundstück oder Gebäude geht. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen, hier arbeiten alle mit Hochdruck, auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort. Also wir arbeiten wirklich entschlossen und sehr engagiert, um genau das so schnell wie möglich alles hinzukriegen.
Sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Spiegel. Zu den vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen im Ahrtal gehören übrigens auch Flüchtlinge aus Syrien, die schon seit Wochen den Wiederaufbau unterstützen. SWR-Reporterin Martina Gonser war dabei.
Eine Schubkarre nach der anderen, voll beladen mit Feuerholz, fahren Bilal, Iyad, Akshish und die anderen von der Straße in den Keller eines Hauses in Reimershofen. Der kleine Ort an der Mittelaa ist von der Flut schwer getroffen worden. Viele der 40 Häuser wurden zerstört, andere sind derzeit noch unbewohnbar. Der Winter steht bevor und es gibt keine Heizungen. Da kommt so eine Holzspende gerade recht. Und die Helfer, die das abgeladene Holz an Ort und Stelle bringen, sowieso. Die syrischen Flüchtlinge helfen von Anfang an im Ahrtal. Sie tun es gerne und sehen es als eine gute Gelegenheit, der deutschen Bevölkerung etwas zurückzugeben, sagt Iyad.
Wir haben viel Unterstützung und Hilfe von Deutschland bekommen. Deswegen, das ist eine gute Gelegenheit für uns, um von Herzen zu sagen, danke. Wir haben das immer mündlich gesagt, danke, danke, aber das reicht nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was konkret ist.
Heute sind die Syrer als Gruppe zusammen mit Thorsten Klein ins Ahrtal gekommen, als Mitglieder von IRENE, dem Internationalen Christlichen Friedensdienst. Sie alle engagieren sich in dem Projekt Starke Nachbarinnen Neuwied, um ein friedliches Zusammenleben zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu fördern, sagt Thorsten Klein von IRENE.
Man sieht, wir sind eine Gesellschaft und jeder bringt sich ein. Und wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, soll hier ins Ahrtal kommen.
So sieht es auch Bilal. In seiner syrischen Heimat war er Lehrer. Er hat im Ahrtal Matsch geschippt und Schutt weggeräumt. Und er hat festgestellt, dass er und seine Freunde mit ihrem Engagement auch im übertragenen Sinne Steine aus dem Weg räumen.
Das war eine gute Gelegenheit, auch die Vorurteile abzubauen, weil wir mit den Menschen geredet haben und ein paar von ihnen haben noch nie mit ein paar Geflüchteten gesprochen. Die haben das Bild im Kopf, glaube ich, weggemacht.
Davon ist auch Klaus Wienhardt überzeugt. Er koordiniert als freiwilliger Katastrophenhelfer die Einsätze in Reimershofen.
Was Integrationsfördernderes als die Hilfe hier gibt es kaum, weil auch die Sprachbarriere keine wirkliche Barriere ist. Man arbeitet zusammen, der Handgriff sitzt nach kurzer Zeit Man verständigt sich mit Blicken, mit Gesten und das schweißt viel mehr zusammen als 2 Wochen Deutschkurs und dann irgendwo ein Integrationscafé.
Akshish hat einen Kuchen mitgebracht, den seine Frau gebacken hat. Auch die Frauen waren schon an anderer Stelle im Einsatz. Klaus Wienhardt freut sich über die Hilfsbereitschaft der Syrer. Und beim Abschied gibt es für Klaus noch ein bisschen Nachhilfe in Arabisch.
Wie sagt man, wenn man sich verabschiedet?
Dann können Sie einfach sagen, Ma'a Salama.
Ma'a Salama.
Ma'a Salama. Ja, dann sehen wir uns wieder.
Wir sehen uns
bestimmt,
wieder,
ja.
Ganz bestimmt.
Ja.
Syrische Flüchtlinge unterstützen den Wiederaufbau im Ahrtal, ein Bericht von Martina Gonza. Die stark steigenden Energiepreise bereiten vielen Menschen Sorgen. Öl und Gas sind teuer geworden, weil die Nachfrage mit den Corona-Lockerungen wieder ansteigt und gleichzeitig der Winter vor der Tür steht. Dazu kommt noch, dass gerade die Gasfördermengen in diesem Jahr geringer sind und den Preis zusätzlich nach oben treiben. So nimmt zum Beispiel der Energieanbieter E.ON gar keine neuen Gaskunden mehr an. Das Problem ist mittlerweile so gravierend, dass sich die EU-Kommission zu einem gemeinsamen europäischen Vorgehen gedrängt sieht. Über die Maßnahmen aus Brüssel, der Bericht von Jakob Mayer.
Einige EU-Staaten helfen ihren Bürgerinnen und Bürgern schon mit nationalen Notfallmaßnahmen. Frankreich deckelt bis April die Preise für Strom und Gas und gibt Energiegutscheine aus. 100 Euro für 6 Millionen besonders bedürftige Haushalte. Spanien senkt vorübergehend die Mehrwertsteuer auf Strom. Jetzt gibt Brüssel seinen Segen.
Unsere Bestimmungen erlauben es schon und ermutigen Mitgliedstaaten sogar dazu, tätig zu werden, etwa indem sie finanzielle Unterstützung für betroffene Verbraucher leisten, mittels Pauschalzahlungen, durch Gutscheine oder indem sie Teile der Rechnungen übernehmen.
Die EU-Staaten könnten außerdem ihre Energiesteuern senken oder Haushalte vorübergehend ganz davon ausnehmen und die Mehrwertsteuersätze reduzieren. Die EU-Energiekommissarin ruft die Regierungen dazu auf, Einnahmen aus dem Emissionshandel für den sozialen Ausgleich zu verwenden. Da gibt es nach Simsons Angaben einiges zu verteilen. Der Handel mit Ausstoßgutschriften brachte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 10,8 Milliarden Euro mehr ein. Bis zum nächsten Frühjahr werden die Energiepreise nach Ansicht der Kommission wieder sinken. Aber die Behörde will Europa auf lange Sicht weniger anfällig machen für Preisschwankungen. Sie ermuntert die Mitgliedstaaten, größere Energiespeicher anzulegen. Die derzeitigen entsprechen etwa einem Fünftel des jährlichen Gasverbrauchs. Frankreich und Spanien verlangen, sich beim Gaseinkauf EU-weit abzustimmen, um gegenüber ausländischen Lieferanten mit einer Stimme zu sprechen. Brüssel will das prüfen.
Wir haben vereinbart, den möglichen Nutzen von gemeinsamen Gasreserven zu untersuchen, um Kräfte zu bündeln und eine strategische Reserve zu schaffen.
Kommissarin Simson widerspricht ausdrücklich Behauptungen, dass Europas Klimaschutzpolitik die Energiepreiskrise noch verschärfe. Sie betont, dass die Preise für Strom aus Sonne, Wind und Wasser weiter niedriger und stabiler sind als die für Energie aus fossilen Brennstoffen.
Die Vorschläge aus Brüssel gegen die stark steigenden Energiepreise, ein Bericht von Jakob Mayer. Und unter stark steigenden Preisen, wir bleiben beim Thema, leidet auch eine andere Branche, die Druckbranche. Bereits davor hatte Corona für deutliche Rückgänge in der Auftragslage geführt und jetzt sind die Preise für Papier extrem gestiegen. Allein in Baden-Württemberg sind 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 1.200 Betrieben betroffen. Und es ist nicht nur für die Druckereien schwierig, sondern auch für alle, die mit Papier zu tun haben. Also auch Verlage und Buchhandlungen. Rainer Schlenz hat sich in Ulm und Heidenheim umgehört, wie sich die Papierkrise dort auswirkt.
Matthias Kopp betreibt eine Druckerei in Heidenheim-Mergelstetten. Aber im Moment stehen seine Maschinen still. Er bekommt einfach kein Papier und muss Monate auf seine Bestellungen warten.
Da war der Liefertermin, der nächste, der uns angesichert wurde, ist von der Fabrik im Januar. Auftrag mussten wir canceln und die Lieferprobleme sind mittlerweile nur im Papier. Wir haben das gleiche Problem beim Toner bei der Digitaldruckmaschine, die man aus Japan kriegt. Wir können also jetzt etwa im Digitaldruck mehr die großen Aufträge vorab annehmen, weil wir wissen, ob man die Verbrauchsmaterialien herkriegt.
Die Papierkrise bekommt auch der Ulmer Buchhändler Rasmus Schöll zu spüren. Er versorgt unter anderem Schulen mit Lernmaterial. Da gibt es immer wieder mal Engpässe, aber so schlimm wie derzeit war es noch nie.
Momentan gibt es überhaupt gar keine richtigen Ansagen. Also wir können den Schulen nicht verbindlich sagen, wenn Bücher fehlen, wann die eigentlich genau kommen.
So wird der Papiermangel zum Bildungsproblem. Rasmus Schöll muss aber nicht nur auf Bücher warten. Er kämpft auch als Ladenbetreiber, der ja selbst Papier braucht, mit Engpässen und steigenden Papierpreisen.
Das wird es hart, auch das Weihnachtsgeschäft. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir jetzt Papier bestellen oder ob das jetzt Tüten sind und so weiter, dass da die Preise schon deutlich gestiegen sind. Nur als 70%, man merkt das schon richtig ordentlich.
Die Frage ist, warum der Markt gerade so durchgeschüttelt wird. Der Heidenheimer Drucker Matthias Kopp sieht als Hauptursache, dass die größte Papierfabrik, die Europa beliefert, ein Unternehmen in Finnland, die Produktion von Grafikpapier auf Verpackungsmaterial umgestellt hat.
Da fehlen über 1 Million Tonnen grafische Papiere für normale Druckereien.
Hinzu kommen, so Kopp, stark gestiegene Energiepreise und die Belastungen durch die Corona-Pandemie. Die Umsätze seien um bis zu 40% zurückgegangen. Kopp erwartet, dass ein Drittel der Druckereien diese Krise nicht überleben wird.
Die Druckerei, die jetzt schlank aufgestellt ist und einen hohen Automatisierungsgrad hat, die wird sehr große Schwierigkeiten kriegen, weil wir eben sowieso schon mit geringen Margen zu kämpfen haben. Und jetzt nur diese Preissteigerungen, die mir ja in dem Maße gar nicht weitergeben können.
Auch Buchhändler Rasmus Schöll wird einen Teil seiner Arbeit aufgeben. Er hat einen kleinen Verlag mitbetrieben, der vor allem auf edle Sonderformate gesetzt hat. Ohne entsprechendes Papier aber macht der Verlagsbetrieb keinen Sinn mehr, so Schöll.
Die Papierkrise macht der Druckbranche Probleme. Das war ein Bericht von SWR-Reporter Rainer Schlenz.